Welch ein Zuspruch. Vielen Dank, ihr lieben Jugendlichen. Als ich da so in der Reihe saß, habe ich gedacht, ich könnte vom Fleck weg anfangen zu heulen. Ja, so berührend ist das. Was für ein Zuspruch Gottes. Das ist wert, dass wir das einander sagen, einander wünschen und einander singen. Und Jonas, das gilt natürlich auch ganz besonders dir und deiner Frau Angelika, auch wenn sie heute jetzt nicht hier sein kann. Als ich die Predigt hier so für mich durchdachte, kam mir die Überlegung, also zu Hause ist ja alles klar. Da weiß man, was wohin gehört. Also, wenn das Licht bei mir zu Hause nicht mehr anspringt, dann weiß ich, ich brauche einen Elektriker. Wenn ein Fenster nicht schließt, dann weiß ich, ich brauche einen Tischler. Springt mein Auto nicht an, dann brauche ich einen Mechatroniker. Aber wofür braucht man einen Pastor? Und da kam mir die Idee, doch wenn ich heiraten wollte, dann wäre es doch gut, wenn man einen Pastor hätte und er könnte kommen und ein ganz tolles Ritual zelebrieren. Oder wenn ich tot bin, dann kommt er und liefert eine traumhafte Beerdigung ab. Also, ja, aber dann nützt es mir ja nichts mehr. Ja. Also wozu braucht man einen Pastor? Und als ich das für mich so durchdachte, es ist so heute auch schon angeklungen. Worin besteht deine Profession, Jonas? Weshalb haben wir dich hierher gebeten? Das will ich nochmal in den Vordergrund rücken. Nicht allein als unsere Erwartung, sondern vielleicht auch als Arbeitsbeschreibung für dich. Wir verstehen das so, deine Profession besteht darin, das Wort Gottes weiterzusagen. Deshalb bist du hier. Sagst du es uns als Gemeinde, dann nennen wir das Predigt. Sagst du es dem Einzelnen, dann nennen wir das Seelsorge. Sagst du es einem Einzelnen über einen längeren Zeitraum, dann nennen wir das Coaching. Sagst du es im Konflikt, dann nennen wir das Mediation. Aber wir wünschen uns A, dass du im Wort Gottes zu Hause bist, in deiner Profession, B, dass du es uns zusprichst. Da freuen wir uns drauf. Und da stellt sich die Frage, wieso hängst du das so hoch? Lohnt es sich überhaupt, das Wort Gottes zu verkündigen? Und ich möchte uns einen Bibelvers in Erinnerung rufen, oder genau genommen sind es vier, die das sehr stark akzentuieren und betonen. Und das möchte ich einfach auch für deinen Dienst, Jonas, dir mitgeben, aber auch für uns als Gemeinde. Ich denke da an 1. Thessalonicher 2. Da haben wir in den Versen 13 bis 16 Statement von dem Apostel Paulus selbst, der sagt, warum lohnt es sich, Wort Gottes weiterzusagen? 1. Thessalonicher 2, Abvers 13. Paulus sagt dort, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege vollzumachen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maß über sie gekommen. Nun ja, der Text klingt nicht so ganz ermutigend, besonders in der zweiten Hälfte. Und dennoch lohnt es sich, hier kurz innezuhalten und zu fragen, warum, sagt Paulus denn, lohnt es sich, Gottes Wort zu verkündigen? Und als erstes fällt mir auf, er ruft uns in Erinnerung, weil Gottes Wort wirkt. Weil Gottes Wort wirkt. Ist es uns aufgefallen? In dem Text nennt er drei Schritte, die vonnöten sind, damit Gottes Wort wirkt. Er spricht davon, das Wort Gottes bedarf der Verkündigung, so führt er das ja aus, indem er uns sagt, das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt. Das heißt, das Wort ist verkündigt worden. Als zweiter Punkt, die persönliche Positionierung, das hat auch was mit den Empfängern gemacht. Sie haben es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und als drittes, das Wort bewirkt, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Dieser Dreischritt ist nötig, das Wort Gottes wirkt. Ich habe mal versucht, das in einem Schema deutlich zu machen. Es ist auch fast ein bisschen eigentümlich. Da ist ein ganz schwacher Mensch, wie du und ich. Also Jonas, du wirkst es nicht schwach, du bist hier das pralle Leben, wenn du vorne stehst. Ja. Ein Mensch in manch einer Begrenztheit verkündigt das Wort Gottes und ein anderer Mensch hört es. Und jetzt geschieht etwas ganz Merkwürdiges. In dem Moment, wo der Mensch es glaubt, Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt, beginnt das Wort Gottes zu wirken. Es entwickelt Kraft im Leben des Menschen. Es entwickelt Kraft und es bewegt etwas. Und das ist ja das Beruhigende. Es ist nicht deine gute Ausbildung. Es ist nicht dein hervorragender IQ, den du mitbringst, der hier was reißt. Es sind auch nicht deine guten Ratschläge, die du gibst. Das hast du bestimmt alles auf dem Kasten, hast du ja gelernt. Sagst du Wort Gottes weiter? Und wenn das Gegenüber sich dem Wort Gottes anvertraut, dann bewirkt es etwas. Das Wort, das hier im Grundtext steht, energeo, da kommt unser Wort Energie von her. Dann entwickelt es Energie. Was ist dein Part? Verkündige es. Was ist unser Part? Glauben wir es. Und seien wir gespannt, wie Gott dadurch wirkt. Lass mich euch von einer Zeit Anfang der 90er erzählen. Wir haben 92 geheiratet. Ja. Und natürlich wollten wir alles besser machen. Also für die guten Ratschläge sind die TÜVs zuständig, für die schlechten wir. Ja. Also aufgepasst. Wir haben dann irgendwann entschieden als junges Ehepaar, also wir machen jetzt alles selber. So, haben uns eine Brotbackmaschine gekauft, unser Mehl, unsere Körner, unsere Früchte, all das Zeug, was man da so reinschmeißt. Ja, und dann ist das ein tolles Maschinchen, das fängt dann irgendwann nachts an zu wirbeln und am nächsten Morgen ist das Brot fertig. Fand ich irgendwie cool. Also wir haben eine ziemliche Zeit lang unser eigenes Brot gebacken. Und das, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie hatte, musste man ja auch nicht. Aber ich habe in der Phase, wir haben dann irgendwann aufgehört, weil irgendwann, ich fand den Geruch zwar morgens toll, wenn man aufwachte und es roch alles nach gebackenem Brot, aber irgendwann war uns diese, unsere eigene Backversuche, die standen uns hier. Ja, so. Aber eine tolle Sache habe ich da gelernt. Man mischt so ein Rezept zusammen und dann gibt es so, das ist nur so ein kleines Papiertütchen, Trockenhefe. Wenn man da reinguckt, das sieht echt jämmerlich aus. Das ist nur so ein Pulver. Das schmeißt man dort rein in dieses Rezept. Und jetzt geschieht was Merkwürdiges. Kommt diese Trockenhefe mit Wasser in Verbindung. Auf einmal beginnt dieses Pulver zu arbeiten. Und es durchdringt, obwohl es nur so ein ganz bisschen Pulver ist, einen ganzen Brotteig. Und trägt dazu bei, dass das Brot aufgeht. Dieses kleine bisschen Pulver. Das Bild kam mir, als ich darüber nachdachte, für diese Predigt. Das Wort Gottes, wenn man es hört, man hat den Eindruck, das ist gesprochenes Wort, was macht das schon? Trifft das Wort Gottes auf Glauben, ein Mensch vertraut sich ihm an, dann beginnt es zu wirken wie die Hefe und es durchdringt ein ganzes Leben und es verändert und es bringt in Ordnung. Und es lässt Menschen heil werden an ihrer Seele und in ihrer Zukunft. Und deshalb, Jonas, bitte ich dich, sei in deiner Profession zu Hause. Deshalb wollen wir dich hier haben und deshalb freuen wir uns auf dich. Und es stellt sich natürlich die Frage, tja, woran ließ Paulus denn das Wirken des Wortes ab? Und er drückt es aus mit den Worten, das ist ganz einfach. Ich erkenne den gleichen guten Weg bei euch, wie ich ihn bei anderen Christen sehe. Gottes Wort verbindet Glaubende. Hier lesen wir, denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt. Ihr seid deren Nachahmer geworden. Wenn ich euch ansehe, dann erkenne ich bei euch Wesenszüge, die den Christen eigen sind, die eine Generation weiter sind als ihr. Und es fällt auf, wenn wir den Text betrachten, dass die Thessalonicher mit dem Glauben begonnen haben. Das hat ihnen zunächst einmal nur Ärger gebracht. Denn wie ging es denn den Gemeinden in Judäa? Verfolgung, Widerstand, Scherereien haben sie bekommen. Und trotzdem sagt Paulus, ich erkenne bei euch, es geschieht das Gleiche. Ihr geht den gleichen Pfad wie alle Heiligen. Und er grenzt es dann in der Weise ein, als dass er uns sagt, Gottes Wort verbindet Glaubende in der Ausrichtung, die in Christus Jesus sind. Die Verkündigung führte dazu, dass die Thessalonicher sich in ihrem Heil und auch ihrem Leben Christus anvertrauen. Also Wortverkündigung rückt Christus in den Mittelpunkt. Ihm vertrauen wir im Blick auf unser Heil. Ich weiß, dass Gott mich durch Jesus Christus hält, weil mein Verhältnis zu Gott geklärt ist. Also im Blick auf unser Heil dürfen wir uns Christus anvertrauen, so lernen wir es in seinem Wort. Und auch im Blick auf unsere Lebensgestaltung. Ich frage nicht mehr danach, was findet Eduard Adam denn toll, sondern was ist Jesus Christus wichtig? Ihr seid wie die Glaubenden in Judäa geworden, die in Jesus Christus sind, ausgerichtet auf Jesus Christus. Und jemand brachte das mal so hervorragend auf den Punkt, indem er sagte, Jesus Christus ist nicht nur ein Leuchtender, sondern das Licht. Nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg. Nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern das Leben. Er ist nicht nur ein Großer, sondern der Herr aller Herren. Er ist nicht nur ein guter Mensch, sondern die Güte Gottes in Person. Jesus ist der Einzige, in dem wir Gott selbst erkennen, wie er ist, und zugleich der Einzige, von dem wir ganz klar erkannt sind, wie wir sind. Jesus Christus ist der Einzige, der die Wahrheit über den Menschen und die Liebe zum Menschen verbindet. Der Einzige, der die Macht über den Tod mit der Liebe zum Leben versöhnt. Jesus Christus ist der Einzige, der Anfang, Mitte und Ende zugleich ist. Der Einzige, der in der tiefsten Tiefe und in der höchsten Höhe bei uns ist. Jesus Christus ist der Einzige, der die Schuldfrage, die Sinnfrage, die Machtfrage, die Wahrheitsfrage, die Todesfrage, die Menschheitsfrage und die Gottesfrage beantwortet hat. Er ist der Einzige, der unser volles Vertrauen verdient und niemals enttäuscht. Jesus ist unvergleichlich. Das erkenne ich bei euch. Ihr habt euch dem Wort Gottes anvertraut und seid genauso geworden in der Ausrichtung wie die Christen in Judäa. Er bringt das in 1. Korinther 11, Vers 1 in einem anderen Brief des Neuen Testamentes auf den Punkt, in dem er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Das hat das Wort Gottes bewirkt. Christen sind ausgerichtet auf Jesus Christus hin, aber auch in ihrem Schicksal sind sie ausgerichtet. Ja, da sind Leute da, die begegnen mit Unverständnis. Und man erschrickt fast, wenn man das liest. Er spricht über die Juden, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Und dann führt er das aus, sie haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und sie gefallen Gott nicht. Ihr musstet das Gleiche erleiden wie die anderen Christen. Und es wird deutlich, die Verkündigung des Wortes Gottes führte bei ihnen eben nicht zur Harmonie, sondern dass Menschen sich positionierten. Und auch darin seid ihr den Glaubenden in Judäa gleich geworden. Ich muss an eine Begebenheit zurückdenken, es ist schon ein paar Jahre her, Anfang der 90er, so im Zuge der Wende, habe ich öfter mal Hilfstransporte in den Osten gefahren. Mal waren es Bibeln und mal Dosen zum Essen und mal war es Kleidung. Das waren so unterschiedliche Touren, die wir gemacht haben. Und bei einer Tour, wir standen mal wieder vor Brest auf dieser Brücke und das dauerte, bis wir überhaupt dran kamen, dann wurde ja noch alles gefilzt und zerlegt und so, dauerte das 12 Stunden, also Wartezeit. Ja. Und da hat man Zeit, mit den Fahrern davor und dahinter zu plaudern. Und da war ein Mann, ich komme ins Gespräch, das war so halb Russisch, halb Englisch, halb Deutsch, irgendwas dazwischen. Ja. Der kam aus Rumänien. Ja. Und wir plaudern so miteinander und es kommt mir so der Gedanke, ich glaube, das ist auch jemand, der Jesus lieb hat. Ja. Und ich frage ihn. Ich sage, klar habe ich Jesus lieb. Ja. Und er kam da von einer ganz anderen Denomination, das hat mich überrascht. Aber so im Reden und im Begegnen, in all dem Chaos, das dort herrschte vor so einer Grenze, da waren ja kilometerlange Schlangen, begegne ich einem Mensch und nach ein paar Sätzen merkt man, da ist etwas, das verbindet. Eine DNA. Und das war ganz lustig. Wir gingen auseinander und haben einander gesagt, pass auf, wir sind so unterschiedlich geprägt, aber wir sehen uns wieder. Warum? Weil wir beide auf Jesus ausgerichtet leben. Und einmal werden wir beide, auch wenn wir uns im Leben nie mehr begegnen, einmal werden wir beide in Gottes Gegenwart sein. Und wir werden uns begegnen. Dann dachte ich, wie wunderbar ist das? Ja. Und das ist ja das Argument, das Paulus hier bringt. Leute, ihr seid ausgerichtet auf Jesus Christus. Das Wort Gottes hat gewirkt und es verbindet Glaubende. Aber er unterschlägt auch nicht den dritten Punkt, indem er deutlich macht, Gottes Wort polarisiert aber auch. Die Juden werden uns hier nicht als besonders böse Menschen vor Augen gestellt, auch wenn es so klingt, wenn man das zuerst liest, die Verse 15 und 16. Sie haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege vollzumachen, uns während den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Man denkt, sind das böse Menschen? Nein. Sie tun einfach nur, was wir Menschen immer tun. Wenn jemand kommt, der unsere Denkrahmen in Frage stellt, der unsere Lebensgewohnheit in Frage stellt, der auch manches falsch nennt, was wir sagen und tun, dann gehen wir für gewöhnlich erstmal auf Abstand und sagen, das kann ich gerade nicht brauchen. Du darfst mir Nettes sagen, aber wenn du meine Denkmuster in Frage stellst, wenn du meine Lebensgewohnheit in Frage stellst, da kann ich drauf verzichten. Aber das tut ja das Wort Gottes. Es polarisiert. Und Paulus führt es aus mit den Worten, oder indem er deutlich macht, Gott ist nicht ihr Ausgangspunkt, sie gefallen Gott nicht. Sie fragen nicht danach, was will Gott, sondern was will meine soziale Bubble? Sie fragen auch nach ihrem persönlichen Vorteil. Sie sind allen Menschen Feind. Also bevor ich meinen Lebensstil aufgebe, verderbe ich es mir lieber mit allen anderen. Als drittes bringt er hier ins Gespräch, sie behindern die verändernde Botschaft des Evangeliums. Sie wollen nicht, dass es weitergetragen wird. Und es wird auf einen Schlag deutlich, die Verkündigung des Wortes Gottes ist keine harmonische Aufgabe. Und es wird deutlich hier in unserem Text, das Wort Gottes zeigt uns Menschen auf, wo wir falsch liegen, auch wenn es weh tut. Es schreckt auch nicht davor zurück, unsere Lebensgewohnheiten und Paradigmen in Frage zu stellen. Die Verkündigung des Wortes Gottes meint auch ein Leben in permanenter Spannung, weil du Leuten sagen wirst, das ist verkehrt, wie ihr lebt. Und du wirst es erleben, dass das Beziehungen in Spannung bringt. Du wirst es auch erleben, dass manche Beziehungen das nicht aushalten. Und doch ist es richtig zu sagen, ich kann nicht anders. Ich werde das Wort Gottes weitersagen, auch wenn es polarisiert. Ich werde nicht danach fragen und will mich nicht davon leiten lassen, was Menschen von mir verlangen. Ja, hier musste ich schmunzeln und ich denke an ein altes orientales Märchen, das ich mal gelesen habe. Ein Vater zog mit seinem Sohn und seinem Esel in der Mittagsglut durch die staubigen Gassen von Kishan. Der Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. Der arme Junge, sagte ein Vorübergehender, seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich das zum Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da hob schon wieder ein Vorübergehender seine Stimme. So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater daneben herläuft. Dies schmerzte den Jungen so sehr, dass er den Vater bat, sich hinter ihn auf den Esel mit draufzusetzen. Hat man so etwas schon gesehen, keifte eine Frau, solche Tierquälerei, dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge nichts nutzt, ruhen sich auf ihm aus, als wäre er ein Divan, die arme Kreatur. Die Gescholtenen schauten sich an und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig. So dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn ein Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch trägt? Der Vater schob dem Esel eine Handvoll Stroh ins Maul, legte seine Hand auf die Schulter des Sohnes. Gleichgültig, was wir machen, sagte er. Es findet sich doch jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig halten. Jonas, so wird es dir gehen. So wird es dir gehen. Gottes Wort polarisiert. Und wir Menschen, wir sind so, dass wir sagen, wasch mich, mach mich aber nicht nass. Rede das Wort Gottes für den anderen und für mich bitte nur angenehm. So ist es aber nicht. Und wir bitten dich, das nicht aufzugeben. Auch wenn es polarisiert, rede das Wort Gottes in unserer Mitte. Lohnt es sich denn? Ja, denn der Dienst der Verkündigung trägt Folgen, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Und auch das finden wir hier bei Paulus, indem er sagt, Gottes Wort schafft ewige Fakten. Indem Paulus sagt, aber der Zorn Gottes ist schon in vollem Maße über sie gekommen. Und diese Aussage überrascht und erschreckt zugleich. Das Wort für Zorn, das Paulus hier gebraucht, ist ein sehr emotionales Wort. Es meint tatsächlich auf 180 sein. Ja. Und in vollem Maß über sie gekommen, meint bis zum Abschluss gekommen, völlig oder ganz. Wie stellen wir uns das denn vor, wenn der Zorn Gottes über einen Menschen kommt? Ja, also wenn wir so einige Bilder vom Alten Testament vor Augen haben, dann denken wir, klar, Zorn Gottes ist immer total dramatisch. Feuer vom Himmel oder Erde tu dich auf, verschlingen die Leute, Erdbeben. So was ganz, ganz Wildes passiert dann. In unserem Text nicht. In unserem Text, wenn ich nochmal diese Grafik bemühen kann, findet Folgendes statt. Das hier. Er lässt die Menschen, die ihn ablehnen, einfach gehen. Sie können sich dem Wort Gottes nicht mehr anvertrauen, weil sie Jesus immer und immer und immer abgelehnt haben. Ja, da fällt mir die Stelle ein aus Römer 11, Vers 25. Dort steht, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Sie wollten sich dem Wort Gottes nicht anvertrauen. Und das Gericht Gottes sieht so aus, dass er ihnen deutlich macht, ihr werdet das Wort Gottes hören können, aber es wird in eurem Herzen nichts mehr bewirken. Und für uns als Gemeinde heißt das, es ist eine Gnade Gottes, wenn sein Wort in unserem Leben etwas bewirkt, wenn etwas Falschlaufendes aufgezeigt wird, wenn etwas Gutes erweckt wird. Besorgt sollte es uns stimmen, wenn wir hier ein- und ausgehen, ohne dass die Verkündigung in unserem Herz wirkt. Das Gericht Gottes sieht so aus, dass Gott ihnen die Möglichkeit nimmt, im großen Stil umzukehren. Und es wird damit deutlich, sie werden einst in meiner Gegenwart stehen und werden sich verantworten müssen mit all ihrer Sünde und Verdorbenheit, obwohl sie das Wort Gottes hörten, aber sie wollten nicht umkehren. Und deshalb schafft Gottes Wort ewige Fakten. Und Jonas, dein Dienst wird in der Ewigkeit wiederzufinden sein. Darin liegt eine der Besonderheiten deines Dienstes. Er wird in Ewigkeit wiederzufinden sein. Und das toppt fast alle anderen Professionen. Ja. Ich habe vor 100 Jahren mal den Beruf des Modellbauers gelernt und habe bei VW in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Toller Beruf. So ein Beruf für Männer, die es verpasst haben, erwachsen zu werden. Die Autos, die ich damals entwickelt habe, mitentwickelt habe, die, das war Ende der 80er, die fahren kaum noch. Ja. Ich freue mich immer, dass die Freudenbergs noch ein T4 fahren. Da habe ich innen drin Sachen designt. Ja. Also, mal, wenn ihr mal euren Wagen nicht mehr fahrt, dann habe ich echt eine Identitätskrise. Ja. Aber da merke ich so, was ich hier designt und gebaut und entwickelt habe, das braucht 30 Jahre später kein Mensch mehr. Die Autos gibt es nicht mehr. Das ist das Los des Modellbauers. Jonas, dein Dienst wird nicht nur in 30 Jahren noch von Bedeutung sein. Er reicht bis in die Ewigkeit hinein. Wenn du das Wort Gottes verkündigst und Gott Glaube dadurch weckt und Menschen in seine Gegenwart bringt und die, die mit Jesus unterwegs sind, neu und intensiver auf Jesus ausrichtest, das bewirkt etwas von bleibender Dauer. Und deshalb bitten wir dich sehr, sei in deiner Profession zu Hause hier bei uns. Und wir wollen dir mitgeben, es lohnt sich, Wort Gottes zu verkündigen, weil Gottes Wort wirkt, weil Gottes Wort Glaubende verbindet, auch weil Gottes Wort polarisiert und weil Gottes Wort ewige Fakten schafft. Und so freuen wir uns, dass du da bist. Freuen uns auf deinen Dienst und wünschen dir viel Segen dabei. Amen.